Jemand, den es nicht kümmert, was die Autorität sagt. Wildheit für sich trägt also die Ablehnung des herrschenden Zustands mit sich. Das macht aber noch nicht jeden Wilden zu meinem Freund, aber eben zum Wilden. Eine wilde Reaktion, eine wilde Gestik, der Moment, an dem wir das Bedürfnis verspüren, von der Wildheit zu sprechen, bezeugt aber vielleicht den drohenden Niedergang selbiger. Warum? Daher frage ich, wo wird Wildheit geboren? Wie wird Wildheit geboren? Was macht jemanden zum Wilden? Das Wilde in uns wird erst durch die wilde Umgebung, in der wir uns aufhalten, oder durch wilde Ereignisse im Wilden verinnerlicht. Jemand, der wild ist, trägt Leben in sich. Manche Wilde sind unflätig und das macht den Charakter ihrer Wildheit aus. Kalkulierte Menschen mit klarem Kopf können eine wilde Handlung ausführen. Sind sie weniger wild, weil sie nicht unflätig sind? Wilde tendieren dazu, eine eigenartige Einstellung zu ihrer Angst zu haben, sich nicht besonders um diese zu kümmern oder sich mit ihrer Angst zu konfrontieren, sie zu bewältigen, sie zu verdauen, sich nicht von ihr einschüchtern zu lassen. Eine Wildsau ist ein ungezähmtes Schwein. Also ist wild auch das Synonym von ungezähmt, also ein Antagonismus zu gezähmt, zu zivilisiert, also zum Staat. Wildsein heißt also auch unzivilisiert sein. Wilder Sex ist unanständig. Also wieder ein Un, das Un zu anständig, zum Anstand. Der anständige Mensch als Idealtypus des Weltbildes der Aufklärung in Einstellung und Verhalten. Die gute Sitte im Benehmen. Zweck des Anstandes ist es, laut Wörterbuch, dem gesellschaftlichen Umgang durch Zügelung der individuellen Willkür Formen bereitzustellen, die als Ausdruck grundlegender Wertvorstellungen gelten sollen. Also ein Un, das sich gegen die grundlegenden Wertvorstellungen richtet. Das Entwerten der Werte, also eine Unzügelung im gesellschaftlichen Umgang oder somit eben ungesellschaftlichen Umgang und Unzügelung der individuellen Willkür. Damit wird Unanständigkeit eine Triebkraft für den Individualismus. Un wird damit Ausdruck gegen die herrschende Norm, den herrschenden Standard, den herrschenden Anstand. Wildheit ist damit an die herrschenden Strukturen gekoppelt. Den Status quo, das Establishment. Gibt es ein abgekoppeltes Wildsein? Vermutlich ja, aber erst durch die Differenz wird es möglich, der Wildheit überhaupt eine Bedeutung zu geben. Dem Urwilden wird das Animalische seines Daseins erst als solches bewusst, wenn es ihm von der gesellschaftlichen Ordnung genommen wird oder die Ordnung versucht, ihn zu zähmen. Eine wilde Gegend, in die sich ordentliche Menschen nicht getrauen zu gehen, wird auch erst im Vergleich zur Ordnung wild. Den Wilden aus der Gegend fällt es untereinander nicht auf, dass sie wild sind. Erst die Angst oder die Abstoßung, die sie in der Ordnung verursachen, macht ihnen bewusst, dass sie wild sind. Wenn einem Fußballer bei einem Spiel die Sehne reißt, sprechen alle von einem Sportunfall und armer Fußballspieler, der eine Saison ausfällt und so weiter. Es ist ein Arbeitsunfall und darum kein Grund zur Aufregung. Niemand spricht von der Gewalt, die im Vorhinein vorausgesetzt wird, um diesen Sport möglich zu machen. die Vergewaltigung der Natur, die Arbeit, Gewalt per se, die Gewalt der Mafia, die hinter dem organisierten Sport steckt und so weiter und so fort. All diese Gewalt ist Teil des Plans und kalkuliert, wo sie aber unbändig, unnachvollziehbar, spielerisch, leichtfüßig und kindlich auftritt, nimmt die herrschende Ordnung und damit ihre Journalisten, bürgerliche Politiker und so weiter, sie als Bedrohung wahr und versucht sie wie einen Sumpf trocken zu legen. Wenn sich zwei Hooligan-Fangruppen gegenseitig verprügeln und der eine oder andere mit einer Platzwunde oder einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus kommt, werden dieselben Leute plötzlich panisch und sprechen von der Gewalt, die von diesen Wilden ausgeht. Im Selbstverständnis eines gewaltbereiten Hooligans ist aber enthalten, zu verletzen oder verletzt zu werden. Es gehört sozusagen zur Ausrüstung eines Hooligans, von Wochenenden mit einer Verletzung heimzukommen. Es ist Teil seines wilden Verhaltens. Keine große Sache. Die Panik entsteht dort, wo die herrschende Ordnung ein Problem sieht, weil sie die eigene Ordnung gefährdet sieht. Unabhängig von der politischen Ausrichtung kann die demokratische Ordnung diesen Leuten ihren Raum nicht gewähren, weil dieser unkontrollierte, wilde Raum die Absolutheit der Ordnung in Frage stellt. Ist also die eigentliche Wildheit im Unterbewussten befindlich? Oder im Nichtbewusstsein? Ist die Rationalisierung der Wildheit bereits der Versuch, die Wildheit zu kategorisieren, ihr einen Ort zu geben, dass sie in die allgemeine Ordnung passt? Vermutlich ja. Der bewusste Wilde wird also bereits zum Spektakel, er wird Teil der Ordnung, etwas, das die wilden Künstler in ihre Skandale verarbeiten. Wenn aber alles kategorisiert ist und alles katalogisiert, erhält die Wildheit aber einen noch schwerwiegenderen Charakter. Denn von wilden Individuen geht der Impuls aus, der andere oder eine Gegend wild werden lässt, der andere verwildern lässt, wo sie vorher noch gezähmt waren. Eine Umkehrung der Zähmung ist also möglich. Des Gezähmten Widerspenstigisierung. Des Gezähmten Verwilderung. Verunkontrollierung. Verunzivilisierung. Verunstaatlichisierung. Rüpel, Pflegel, Raufbold, Trunkenbold, Säufer, Vandale, Barbar, Berserker, Schlingel, Wüstling, Widerling, Wildsau, Wildschwein, wilde Kerle, frei. Vandalen verwüsten das Einkaufszentrum, machten also eine Wüste aus einer Wüste. Was auch immer dieses Wilde in uns ist, es lässt sich nicht leicht beschreiben. Vielmehr hängt es auch davon ab, was die herrschende Ordnung vorgibt, um zu verspüren, was die Wildheit ist. Aber eins scheint in all der Umschreibung gleich. Wildheit hat praktisch immer mit einem Aufbegehren gegen die Ordnung, das Existierende, das, was ist, zu tun. Ist daher für unsere Unternehmungen wichtig. Jemand, der die Ordnung der Herrschaft raffiniert, verfeinert, lässt sich damit zwangsläufig leicht von der Wildheit oder den Wilden provozieren.
Chicken.
Chickens?
Chicken! Chicken! Chicken!
Chicken.
The chicken is one of the only surviving descendants of the Velociraptor.
Hey, that makes me hungry.
What we're trying to do, really, is take our chicken, modify it, and make a chickenosaurus. You can call it a dinosaur, but look at the Velociraptor. The Velociraptor is cool. The chicken is not.
What did you call me?
Chicken! Chicken! Chicken!
Caput FM.
Did you know that poultry is the nation's third largest agricultural crop, a $3 billion business? Yes, chickens are raised in every county of the United States, mostly for egg production. Breeders have achieved great results in boosting the egg output of the average hen. Today's hen averages 154 eggs per year, and some birds produce over 300 annually. But with this emphasis on egg production, poultry meat has been more or less a byproduct of the industry. Relatively few poultrymen took steps to develop better meat-type chickens. During World War II, the industry reaped new gains with the shortage of red meat. Growers were pressed to supply the demand for top-quality chickens suitable for roasting oven or frying pan. Say, that makes me hungry.
The chicken is a dinosaur.
What did you call me?
Chicken.
Yes, sir. Make mine chicken.
Chicken!
Chicken.
Chicken.
This is, chicken.
Wildheit, zweiter Teil. Wildere Methode: Lege den toten Vogel mit dem Bauch nach unten auf den Boden. Der Kopf zeigt zu dir. Stelle einen Fuß auf jeden Flügel, pack das Tier an den Beinen und zieh kräftig daran. Beine und Brustfleisch löst sich vom restlichen Körper. Mit einem scharfen Ruck entferne die Innereien. In einer Überlebenssituation ist das eine gute Methode, ohne Messer oder Rasierklinge das Fleisch auszulösen. Unmoralisch, zerstörerisch, rau, roh, rowdy. Amazone, Freidenker, freier Gedanke, wilder Gedanke, unberechenbar, explosionsartig, fuchteln, vagabund, Hexenkessel, berechnend, widerständig. Wir kommen nicht umhin, in antagonistischer Logik von den Begriffen zu sprechen. So wie es schwerfällt bzw. unmöglich scheint oder ist, von einer absoluten Freiheit zu sprechen. Die ersten Keime der Freiheit beziehen sich eigentlich immer auf die herrschende Realität und erst mit zunehmender Reflexion und Erfahrung wird langsam klar, welche Pforten die sukzessiven Verwirklichungen von fantastischer und fantasievoller Freiheit öffnet und welche Tore dadurch erst in diesem Prozess sichtbar werden. Also der Antagonismus als Initiationsritus der Rebellion und das Konzept der Wildheit scheint gekoppelt zu sein an das der fantastischen Freiheit. In vielen Momenten scheint sich eine synonyme Beziehung zwischen den beiden Konzepten aufzubauen. Aber die Freiheit ist von der Wildheit abhängig, beziehungsweise die Wildheit ist Grundlage der Freiheit, beziehungsweise durch den Kampf für Freiheit entwickelt sich die Wildheit im Menschen, die wird diese Spirale fortgeführt in die Unbestimmtheit weitergetragen werden kann. Das macht dann alle Einflüsse notwendig. Die der Freidenker, der Rebellen, der Kritiker, der Herrschaft per se. Und das macht notwendig, dass die Realisten aus den Debatten und den Kämpfen gehalten werden. Denn sie werden zu einem Bruch in dieser Spirale aufrufen, vielleicht nicht direkt und offensichtlich, aber in den Realisten findet sich das Antlitz der Herrschaft wieder, die dann in freundlicher Form auftaucht. Die postindustrielle Wildheit wird sehr anders aussehen als die Wildheit in alten Tagen der Menschheit. Sie beinhaltet eine Form, die es zu dieser Zeit nicht gegeben hat. Sie beinhaltet psychologische Mechanismen, die nicht existent waren und die zu vorzivilisatorischen Zeiten auch nicht gegeben sein konnten, da die technologische Entwicklung die Menschen auf psychologischer Ebene verändert hat. Und damit auch den Begriff der Wildheit und der Freiheit. Denn selbst in einer fortschreitenden Entwicklung dieser beiden Konzepte wird die Wildheit niemals zu etwas zurückkehren, das sie auch ständig in einem Bezug zur Realität existiert. Die Entwicklung, so wir auch auf eine fantastische Entwicklung eingegangen sind, bezieht sich der fantastische Aspekt auf den heutigen Moment, weil wir die Fantasie dafür benötigen, Dinge zu wagen, die wir heute für unmöglich halten. In der spiralförmigen Bewegung werden aber immer andere Dinge möglich erscheinen, weil sich die Realität ständig an unseren Kampf anpasst und wir auf psychologischer Ebene auch Schritt halten lernen mit der Entwicklung, die wir in die Realität induzieren. Wildheit trägt Widerstand in sich. Und wie, wenn das Gegenüber, die Gegnerschaft, nicht erwarten kann, was passiert, wenn sie angreift oder wenn sie sich fragen muss, ob das, was sie tut, als Angriff angesehen wird und damit Angst vor dem eigenen Angriff hat. Das tritt dann ein, wenn die Wildheit in den angegriffenen Individuen es für die Macht unvorhersehbar macht, wie die Reaktion aussehen könnte. Das muss aber erst gar nicht über den passiven Widerstandsbegriff beschrieben werden, denn der Widerstand ist in der Wildheit enthalten. Er ist natürlicher Teil desselben. Die Macht wird dann Soziologen an die Front schicken und um nachzusehen, was denn nun wie getan werden muss. um Dinge nicht wie einen Angriff aussehen zu lassen, beziehungsweise den Angriff in solch kleinen Schüben vollführen, dass der Widerstand der Wilden aufgeweicht wird, weil er dann üblicherweise nicht so intensiv ausfällt. Krawall, Krawallmacher, die Wildheit ist praktisch. Wo Wilder nicht gezähmt werden können, wird sich die Umgebung an sie anpassen, um ihnen ihr Wildsein auszutreiben. Anpassen, natürlich nur oberflächlich. Das Aussehen der Wilden wird nachgeahmt, um zu versuchen, die Provokationen, die ihre Oberfläche, also ihr Aussehen und ihr Verhalten in der Gesellschaft verursacht, zu entschärfen. Das ist somit ein Angriff auf diese Individuen, diese oberflächliche Anpassung. Ein Wilder spürt das aber und wird sich zu wehren wissen. Der Wilde muss der sein, der überwindet.
Just mixing everything that we can think of.
Für viele von uns ein Problem darstellt, das uns direkt betrifft oder Gefährten betrifft, die uns nahe stehen, die uns am Herzen liegen. Zu verstehen, wie das Gefängnis ist und wieso es existiert und funktioniert oder wie es je nach Blickwinkel nicht mehr existieren oder besser funktionieren könnte, ist zweifellos eine interessante Sache. In der Vergangenheit habe ich in vielen Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen über dieses Thema zugehört. Besonders vor etwa 10 Jahren, zu einer Zeit, als eine analytische Betrachtungsweise der Realität vorherrschte, dominierte, die von einem gewissen Marxismus verwaltet wurde, der kulturell und praktisch Herr über die politische Szene war. Und der zentrale Punkt dieser Debatten war die Professionalität von dem, der sich über das Gefängnis äußerte. Normalerweise hörte man jemanden zu oder bildete man sich ein, jemanden zuzuhören, der über das Gefängnis etwas zu sagen wusste. Nun, bei mir ist das nicht der Fall. Ich weiß eigentlich nicht viel über das Gefängnis. Ich habe nicht das Bewusstsein, viel über das Gefängnis zu wissen. Denn ich bin keine Fachperson in den Fragen des Gefängnisses. Und im Grunde genommen nicht einmal jemand, der wirklich viel darunter gelitten hat. Ein bisschen, das schon. Wenn ihr euch also für diese Betrachtungsweise, sprich für einen professionellen Blickwinkel interessiert, dann erwartet euch von diesem Vortrag über das Gefängnis nicht viel. Was ich sagen werde, besteht vor allem aus persönlichen Eindrücken und einigen kleinen Vertiefungen der geläufigen Thematiken rund um die Frage des Gefängnisses. Keine Professionalisierung, keine spezifische Sachkenntnis. Ich möchte gleich sagen, dass ich eine Art Abneigung, ein Gefühl von tiefer Abscheu gegenüber Leuten habe, die sich auf einem spezifischen Thema präsentieren und, während sie die Realität in Bereiche unterteilen, sagen: Mit diesem Thema kenne ich mich aus, das werde ich euch jetzt sagen. Diese Fachkompetenz habe ich nicht. Sicher, ich habe meine Wehen gehabt, in dem Sinne, dass ich vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal das Gefängnis betrat und effektiv, als ich mich zum ersten Mal eingeschlossen in einer Zelle wiederfand, hatte ich große Mühe. Das erste, woran ich dachte, war, das Radio kaputt zu machen, weil es Drahtfunk auf sehr hohem Volumen aussendete und ich nach einigen Minuten dort drinnen eingeschlossen glaubte, verrückt zu werden. Ich zog mir einen Schuh aus und versuchte, den Gegenstand, wovon dieser unverschämte Lärm ausging, kaputt zu schlagen. Der Lärm kam aus einer gepanzerten Schachtel, die an der Zellendecke befestigt war, gleich neben einer Lampe, die immer an war. Wenige Minuten nach Beginn meiner Versuche tauchte ein Kopf vor dem Guckloch der Panzertüre auf und sagte zu mir: Aber entschuldigen Sie, was machen Sie da? Und ich antwortete ihm: Ich versuche. Nein, das ist nicht nötig. Es reicht, wenn Sie mich rufen. Ich bin der Putzmann. Und somit schalte ich das Radio von außen ab und alles ist in Ordnung. In diesem Moment habe ich herausgefunden, was das Gefängnis war und ist. Seht. Darin liegt meine ganze spezifische Bildung über das Gefängnis. Das Gefängnis ist etwas, das dich zerstört, das absolut unerträglich scheint. Wie soll ich hier drinnen überleben, ich mit diesem Ding, das meinen Kopf verstört, das meinen Körper zerstört? Tack. Eine kleine Handbewegung und alles ist vorbei. Das ist meine Professionalität in Sachen Gefängnis. Und es ist auch ein bisschen Meine persönliche Geschichte in Bezug auf das Gefängnis. Sicher, es gibt viele Studien über das Gefängnis, aber ich kenne sie nur in sehr geringen Teilen. Bedenkt, dass manche Studien nicht nur von Spezialisten der Soziologie der Abweichung gemacht werden, sondern dass auf Rechnung des Ministeriums auch die Häftlinge selbst Studien gemacht haben. Eine dieser Studien fand im Gefängnis von Bergamo statt. Ich, der sie gesehen hat, habe darin unglaubliche Dinge gefunden, bestialische Grafiken, schreckliche statistische Angaben über die Häftlingsbevölkerung in diesem Gefängnis über eine Zeitspanne von, ich glaube, 3 Jahren. Wie auch immer. Diese Studien lassen zu wünschen übrig. Sie sind kein ernsthaftes Material in dem Sinne, dass es wirklich jemandem vorgelegt werden kann, der eventuell Entscheidungen treffen muss. Im Grunde sollte man, wenn ihr mich fragt, die Fähigkeit der wissenschaftlichen Instrumente und ihre Einsatzmöglichkeiten nicht überbewerten, gerade in diesem Bereich. Die sozialen Wissenschaften sind keine präzisen Wissenschaften, insofern es möglich ist, in der wissenschaftlichen Forschung von Präzision zu sprechen. Es gibt viele Instrumente, doch zumeist sind sie unwirksam. Das mathematische Instrumentarium, das man besitzt, ist immer mehr dabei, an Wert zu verlieren. Man wird sich heutzutage bewusst, dass mit diesen Mitteln überhaupt nichts bewiesen werden kann. Es ist unmöglich, auf einen Schluss zu kommen. Man kann nicht sagen, dass sich so und so viele Personen im Käfig befinden, auf gleiche Weise, wie es mit den Mäusen geschieht. Lasst uns schauen, was passiert. So einfach ist das nicht. Die Menschen sind keine Mäuse. Zum Glück. Und zudem ist die Wissenschaft, welche die Leute studiert, die Soziologie, in ihren größten Teilen ein sehr verworrenes Gebiet voller Scheiße. Glücklicherweise. Die ersten Unterstützer des Gefängnisses sind mit Abstand die Häftlinge selbst. Ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, selbstverständlich. Denn es ist wie beim Arbeiter, der sich mit der Fabrik, mit dem System der Fabrik, falls er ein Fabriksarbeiter ist, oder wesentlich mit der Kette identifiziert, an die er gebunden ist. Wie Malatesta sagte, merken wir nicht, da wir uns an die Kette gewöhnt haben, dass wir nicht dank der Kette, sondern trotz der Kette laufen. Und dies geschieht uns, weil es sich hierbei um etwas handelt, das nicht so leicht zu verstehen ist. Wenn du mit einem Häftling sprichst, der 20, 30 Jahre Gefängnis hinter sich hat, stellst du oft fest, wie er dir zwar alle Wehen des Gefängnisses und so weiter erzählt, aber du siehst auch, dass er eine Hass-Liebe-Beziehung. Eine Hass-Liebe-Beziehung zur Gefängnisinstitution hat. Denn im Grunde ist diese letztere sein Leben. Und dies ist Teil des Problems. Du verstehst also, dass ausgehend von dem Denken, das aus dem Gefängnis kommt, ausgehend von der Erfahrung, die aus dem Gefängnis kommt, keine Kritik entwickelt werden kann. Denn diese Erfahrung ist zwar eine negative Erfahrung von Abstoßung und Ablehnung, Abstoßung und Ablehnung des Gefängnisses, aber wie alle Erfahrungen des Lebens ist sie stets ambivalent. Ich persönlich habe das erlebt, aber ich kann nicht erklären, wie ich es in mir heranwachsen spürte. Die Menschen sind keine Roboter. Sie sehen die Dinge nicht in Schwarz und Weiß. Nun, es geschieht, dass du in dem Moment, wo du das Gefängnis verlässt, das Gefühl hast, als würdest du etwas zurücklassen, das dir lieb ist. Und warum? Weil du weißt, dass du einen Teil von deinem Leben zurücklässt. Weil du da drinnen einen Teil von deinem Leben verbracht hast. Der, wenn auch unter schlimmsten Bedingungen, noch immer ein Teil deines Lebens ist. Und wie schlimm du ihn auch erlebt haben magst, zwischen den schrecklichsten Leiden, was außerdem vielleicht nicht immer der Fall ist, so ist er noch immer besser als das Nichts, worauf sich dein Leben reduziert, in dem Moment, wo es nicht mehr ist. Also auch der Schmerz, jeglicher Schmerz, ist noch immer besser als das Nichts. Ist noch immer etwas Positives. Und vielleicht können wir es nicht erklären, aber wir wissen es. Die Häftlinge wissen es. Daher sind die ersten Unterstützer des Gefängnisses die Gefangenen selbst.
What goes on inside an egg during incubation? Well, after a week, the eye shows up clearly in the embryo as the first external organ to develop. Gestation is much further advanced at 10 days. The chick's outline is more pronounced as other organs begin to form. At 14 days, you can see the shape of the chick. The contents of the egg provide nourishment during the incubation period. Now at 18 days, the chick is almost ready to emerge from its shell. On the 21st day, its sharp beak pokes through to daylight as it seeks its freedom. It's not an easy task. The struggling chick must rest from time to time to muster strength and recover from its exhausting efforts. Finally, with the parts of the shell held together only by shreds of the lining, the chick makes one more super effort and shakes free into a new world.
Caput FM.
Alfredo Bonanno. Das unfassbare Tier. Im Schnee von Bosque im östlichen Frankreich sucht ein unfassbarer Wolf die Albträume der Hirten in ihren Nächten heim. Das Tier ist alleine. Keiner seiner Angewohnheiten stimmen mit jenen der anderen bereits domestizierten Tiere überein. Jene, die ihn anknurren. Und das nur, um den Besitzer zu verständigen und damit ihre eigene Pflicht zu erfüllen. In der Vorstellung der rechtschaffenden Leute wurde der Wolf so zu einem grausamen Monster. Die Bestie von Gévaudan, sagen sie. In diesem Gebirge, während sie sich an die Geschichte einer anderen Bestie erinnern, von der sich die Legende von 50 Toten überliefert, die zwischen 1765 und 1768 ums Leben gebracht wurden. Bestie und Monster also. Umgebracht wurden auf diese Art nur Großgrundbesitzer. Wie aber hat dieser Wolf es geschafft, den Geruch der reichen Bürger, Grundbesitzer, von jenem des armen, unglücklichen Tagelöhners auseinanderzuhalten? Ich weiß es nicht. Die wenigsten, die Bestie gesehen haben, die in den letzten Monaten von 1995 die Provinz Bosque terrorisiert hat, sprechen von einem gewaltigen Tier, vielleicht ein Lupus cervarius, von außergewöhnlichen Ausmaßen, ein Exemplar, das von jedem Werk der Analogie für seit zumindest 100 Jahren als ausgestorben erklärt wird. Aber den Wissenschaftlern widersprechend streift der nächtliche Jäger umher und hat bis jetzt gut 50 Schafe getötet, ebenso Lämmer, 3 Kälber, 2 Hammel und 2 Fohlen. Arme Tiere, die letzteren der Herde. In der Gegend von Epinal war es selbstverständlich der übliche rechtschaffende Polizistenbürger, der versuchte, ihn zu fotografieren und sogar auf einer Videokassette aufzunehmen. Aber das Bild des Tieres erscheint hier unscharf und ungenau. So ist jeder Jäger nutzlos geworden. Verfolgt mit Gewehren und mit Hunden, alten und modernen Fallen, mit Ferngläsern von Nachtsichtfunktion und mit Hubschraubern, gelang es dem Wolf immer zu flüchten. und daher mit seinem Projekt des Angriffs fortzufahren. Gegen alles Domestizierte und die Feiglinge, die man sich damit vom Leib hält. Sogar der sexuelle Lockruf einer läufigen Wölfin, die von den Jägern im Wald von Senong ausgesetzt wurde, hat keine positiven Ergebnisse gebracht. Der nächtliche Jäger bleibt in weiter Ferne. Er ist nicht zu erlegen. Nun versuchen sie ihn in Verruf zu bringen, versuchen ihn als Monster erscheinen zu lassen, das im Labor eines irren Wissenschaftlers erschaffen wurde. Kurzum ein Experiment der Macht der Wissenschaft, um unter den Leuten Panik zu verbreiten. Ein erster Schritt für zukünftige repressive Projekte. Beispielsweise könnten sie sich die Tatsache nicht anders erklären, wie er für einen Monat ohne etwas zu fressen bleiben könnte. Aber die prächtige Bestie kümmert sich nicht um solches Geschwätz, setzt ihren Kampf im Schnee des Berges fort, fernab jedweden Kompromisses, in Hass auf all die Herdentiere, in Hass auf all die Regeln und Codes jedweden verpflichtenden Verhaltens.
What did you call me? Chicken!
The chicken is a dinosaur.
Yes, sir. Make mine chicken.
The chicken is one of the only surviving descendants of the Velociraptor.
The chicken is a dinosaur.
What did you call me? Chicken!
Chicken.
Chicken.
Chicken. This is, chicken.
Tomorrow's meat type champion be. The 1951 Chicken of Tomorrow contest will provide the answer. Even today, housewives are enjoying improved meat type chicken. They sure make wonderful eating. Yes, sir. Make mine chicken. Chicken of Tomorrow, that is.
So you f***ed a bunch of chickens?
Them. Kaput FM. Kaput FM. Kaput FM. Kaput FM.
Just mixing everything that we can think of. Just mixing everything that we can think of.
Kaput FM.
Just mixing everything that we can think of.
Checking everything is in place. You never know who's looking on. This program is brought to you by Resonance FM. If you like what you hear, please support our work by making a donation at resonancefm.com/donate.
Some far place.
Many light years in space.
I'll wait for you.
We're human beings.
I never try.
I'll wait for you.
Where human eyes
have never seen.
I'll build a world.
An abstract dream.
I'll wait for you.
I'll wait for you.
I'll wait for you.